Herzlich willkommen bei Folge 25 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jade Flower Academy. Ich spreche diesmal mit Volker Mehl, Deutschlands bekanntestem Ayurveda-Koch. Volker hat am Tag, bevor wir das Interview aufgenommen haben, sein 15. Ayurveda-Buch herausgebracht, die Ayurveda-Kochwerkstatt. Dieses Buch hat er gemeinsam mit seiner Frau Anke Pachauer geschrieben, die ebenfalls schon zweimal hier bei mir im Podcast war. Und obwohl das brandneue Buch eigentlich für ihn Thema Nummer 1 war, zu dem Zeitpunkt, als wir das Interview hatten, war es für Volker überhaupt kein Thema, mit mir über ein älteres Buch von ihm zu sprechen, das mir persönlich sehr angesprochen hat. Es ist Koch dich gesund, Ayurveda meets Klosterheilkunde. Im Interview sprechen wir darüber, wie Heilkräuter auf uns wirken und unsere Selbstheilungskräfte aktivieren. Volker erzählt über die Gemeinsamkeit von Atmung und Ernährung, welches Wunder die Ernährung eigentlich ist und wie alles miteinander in Verbindung steht. Wir sprechen auch über die Unterschiede zwischen europäischen und indischen Heilkräutern und warum Volker so wichtig ist, dass man überhaupt versteht, wie der eigene Körper funktioniert. Besonders spannend für mich waren auch Volkers Einblicke in seine eigene spirituelle Reise, die er nicht nur im Zuge der Buchrecherche gemacht hat, und seine Erkenntnisse daraus. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Volker Mehl. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ja, mein Anke war ja auch schon zweimal bei dir und dann passt es ja.
Genau, ich habe mir jetzt auch schon gefreut, den Mann an Ankes Seite kennenzulernen. Du bist ja ein bekanntes Gesicht und im Ayurveda und hast gestern, heute ist der 28. Februar, gemeinsam mit der Anke dein 15. Buch rausgebracht, die Ayurveda-Kochwerkstatt. Und bevor wir jetzt ins eigentliche Thema einsteigen, wollte ich dich da nochmal kurz dazu befragen. Du hast gestern auf Instagram geschrieben, das ist eines der Bücher, mit denen du sagst, du kannst jetzt getrost in Ayurveda-Rente gehen. Du hast quasi dein ganzes Wissen weitergegeben und ich habe es geschafft, die Dosha so zu erklären, dass sie nicht Problemlöser innerhalb der Familie sind, sondern verbindend wirken.
Genau, also das ist ja meistens so, das ist in der Wahrnehmung bei vielen Leuten, also das hören wir immer wieder. Ein Problem ist, dass man immer noch glaubt, Ayurveda hat schwerpunktmäßig nur was mit Indien zu tun. Und da sage ich immer, nee, Ayurveda heißt ja Wissen vom Leben und nicht Wissen vom indischen Leben. Also das kommt zwar geografisch aus einer Ecke, die wir als Indien kennen, was aber nicht heißt, dass es nur da wirkt. Also ich sage immer, Ayurveda wirkt da, wo die Schwerkraft wirkt. Also es ist ein universelles Prinzip, egal wo. Und das zweite Thema ist, dass viele sagen, ja, ich habe es mal probiert, bin dann auch wieder ausgestiegen, weil es war so kompliziert und in der Familie hat keiner mitgemacht. Was ja häufig auch noch so ist, ähnlich wie in der Yoga-Welt, dass es ein Thema ist, was noch überwiegend etwas frauenlastig ist. Ja, was aus Sicht des Ayurveda auch in der Natur der Sache liegt. Aber meistens ist es so, die Mädels machen einen Kurs oder einen Workshop, finden es toll, kommen nach Hause und sagen, so Schatz, jetzt wird Ayurveda gekocht. Und dann rauscht bei den Jungs die Begeisterung punktuell schon mal so ein bisschen ab. Vor allem, wenn es dann die nächsten Wochen nur Breischlabber und Linsensuppe mit Garam Masala gibt. Mhm. Und dann sagen sie, oh nee, der Mann ist irgendwann ausgestiegen, die Kinder haben es auch nicht gegessen. Und das ist total schade, weil die Power des Ayurveda, die da ist, die versuche ich ja jetzt seit mehreren Jahren und jetzt mit Buch Nummer 15 so zu erklären, dass man es auch integrieren kann. Und das haben wir mit der Werkstatt wirklich auch geschafft, weil wir einen anderen Ansatz gewählt haben, haben lang drauf rumgedacht und dann kam Anke auf die Idee, eben dieses Urbild, was es auch schon immer gibt, im Ayurveda, nämlich mit den Eigenschaften, das voranzustellen. Also nicht erstmal diese komischen Fragebögen, die sowieso keiner versteht.
Ja, die Dosha-Tests.
Ja, genau. Der ominöse Dosha-Test, da wird dann deine Haarfarbe in Verbindung gebracht mit deiner Psyche und das eine wird fröhlich mit dem anderen vermischt. weil deine Schuhgröße sagt jetzt nichts über deinen seelischen Urzustand aus. Aber die Eigenschaften versteht jeder. Also ganz pragmatisch. ist dir zu heiß, brauchst du was kühlen? Das hast du Fieber, willst du, dass das Fieber sinkt? Hast du Sonnenbrand, willst du, dass es aufhört zu brennen? Ist deine Haut zu trocken, willst du was Befeuchtendes? Und das sind Prinzipien, die jeder versteht. Deshalb beginnen wir damit. Wobei es auch das erste Mal jetzt in Buch Nummer 15 wirklich einen Fragebogen gibt, den am Anker erarbeitet hat, der aber sinnvoll ist, weil man so therapeutisch immer nur arbeitet. Das heißt, in Bezug auf die Abweichung. Also ganz pragmatisch, du hast ein Problem, Neurodermitis, Blähung, Haarausfall, was auch immer, dann interessiert dich ja nicht deine Urnatur, sondern du willst, dass es aufhört, dass es dir besser geht. Und so arbeitet man eigentlich immer therapeutisch, dass man sich primär auf das konzentriert, was aus dem Gleichgewicht ist, also Homöostase. Und man schaut dann immer nur therapeutisch, dass es wieder zurückkommt in den gesunden Urzustand. Und so haben wir auch die Werkstatt aufgebaut. Es gibt Grundrezepte, die der Idee nach für alle taugen, ja, für kleine Kinder, große Kinder. Und dann mit dem Fragebogen kann man selber, wenn man das Gefühl hat, ich bin so ein bisschen aus der Balance, schauen, wo ist mein Thema? Und da gibt's dann eine ganze Reihe von Rezepten, Gewürzmischungen, Dips, Getränke, die man gezielt einsetzen kann. Heißt, die Idee ist, du kochst ein leckeres Grundgericht, Suppe, Ofengemüse, whatever. Alle hocken am Tisch. Und der, der konkret ein Thema hat, nimmt sich einfach das, was er jetzt braucht, damit es ihm besser geht. Aber du musst dich jetzt nicht entscheiden, für welches Dosha muss ich jetzt kochen. Also 4 Leute, 4 Kochtöpfe. Ja, dann musst du ja noch Tageszeit berücksichtigen, Jahreszeit, Einstreuwinkel der Gewürze, Mantras singen beim Rühren nicht vergessen. Ja, und da wird es natürlich relativ schnell unpraktikabel. Ja, deshalb haben wir bewusst gesagt, Ayurveda soll ein Problemlöser sein und nicht noch Probleme bringen im Sinne von, es zerfetzt die Familie. Und das habe ich mit so einem Schmunzler gesagt, wirklich gefühlt. Ich habe es jetzt 14 Mal im Vorfeld probiert. Glaube ich, besser kann man Ayurveda nicht erklären zum Einstieg. Und das gibt mir jetzt auch die Luft, ein paar neue Sachen zu machen, wenn gefühlt das beste Album produziert ist. Ja, also Morten Harket, der Sänger von A Hard, hat im Interview gesagt, warum sie denn immer noch Musik machen. Wo er sagt, naja, weil sie das beste Album noch nicht produziert haben. Und das kann ich nachvollziehen. Aber jetzt mit einem guten Gefühl kann ich das Baby loslassen und spüre auch, was total angenehm ist. Es geht eigentlich nicht besser. Ja, und man hat jetzt eine schöne Grundlage. Und deshalb kann ich mich jetzt auch wieder ein paar neuen Themen zuwenden, wie Klosterküche und Kräuterheilkunde.
Ah, da geht's weiter. Bei dir wird es nie langweilig. Das heißt, du hast jetzt dein bestes Album raus und im gleichen Atemzug sagst du, neue Projekte am Start. Sehr cool.
Ja, also vom Gefühl, das Schöne ist ja, wenn das so aus dir rausfließt. Deshalb sage ich ja, also es gibt 3 Prinzipien oder 3 Lebensentwürfe. Das habe ich nicht so verstanden. Das ist erwachsen, vernünftig und Rente. 3 Prinzipien, die sich mir nicht wirklich erschließen. Und deshalb wird das auch immer weitergehen im positiven Sinn. Ne? Also das ist so, im Vorwort von der Kochwerkstatt hat Anke geschrieben, alles fließt, ne? Dieser klassische Panterei von Heraklit. Und das ist ja wirklich so. Also ich meine, allein jetzt, seitdem wir sprechen, sind wir nicht mehr dieselben, die wir vorher waren. Weil allein jetzt, jede Sekunde, dein Körper, dein Knochenmark 50 Millionen neue Zellen gebaut hat. Und andere entsorgt hat. Also das, was da so nebenbei passiert, quasi ist ein Wunder. Und deshalb ist es kein philosophisches Geschwafel, dieses alles fließt, sondern ist ein natürlicher Prozess. Jede Sekunde entsteht was Neues und jede Sekunde wird was anderes abgebaut und umgewandelt. Ja, und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, an irgendwas festzuhalten, was nicht festzuhalten ist. Alles ist immer in Bewegung. Und das gilt auch jetzt pragmatisch für das, was da zukünftig noch so kommt. Ja.
Danke, dass du das auch gleich auf so eine schöne Ebene hebst. Ich finde, wenn man über sowas spricht, da kommt man gleich in ein anderes Mindset von Entspannung und alles ist gut, genauso wie es ist. Volker, Du hast ja in deinen 15 Büchern wahrscheinlich schon ganz viele eigene Phasen durchgemacht und vielleicht auch als Leser an so ein bisschen mitgenommen auf deine Reise in deinem eigenen Leben. Und ich wollte eigentlich mit dir über das Thema heimische Kräuter und Heilpflanzen sprechen. Und dein Buch hat aber dann einige Überraschungen parat. Also das Buch ist Koch dich gesund, Ayurveda meets Klosterheilkunde. Und das ist 2020 erschienen. Also danke auch nochmal für deine Bereitschaft, darüber zu sprechen, obwohl gestern ein neues Buch rausgekommen ist. Super von dir.
Ja, also es ist ja auch da alles im Fluss und das Grundthema schwingt ja immer mit.
Ja, ja. Ja. Und also die Überraschung in dem Buch war für mich der tiefe spirituelle Reise, die du da auch erlebt hast, weil du bist, oder magst du das selber erzählen, wie du da über die Pflanzen eigentlich auch an die Wurzeln, nicht nur vom Ayurveda, sondern du hast dich auch bei uns mit der Klosterheilkunde auch in diese spirituellen Wurzeln ganz tief eingearbeitet. Und möchtest du da ein bisschen erzählen dazu? Ich habe das total spannend gefunden, deinen Weg dazu lesen.
Achso, ja. Also vom Beginn an lag es, glaube ich, so ein bisschen, wurde es mir in die Wiege gelegt, weil ich bin ja Küstersohn oder wie man euch Messner, Sakristan, ne, je nachdem, ist nach Region unterschiedlich. Also mein Vater war so eine Art Hausmeister an der Kirche. Ich bin deshalb auch im positiven Sinne damit aufgewachsen. Und auch wenn es vielleicht im Äußerlichen nicht so rüberkommt, auch wenn ich Shiva und nepalesische Schriften auch tätowiert habe, quasi ist dann doch die Basis schwerpunktmäßig im positiven Sinn gut christlich. Ja. Also das fand ich schon als Kleiner, soweit ich mich erinnern kann, sehr spannend. Also mich hat schon immer mehr die Frage interessiert, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, warum laufe ich überhaupt hier rum? Also Vektorenrechnung hat mein Herz jetzt nie so zum Klingen gebracht. Das waren eher so die Themen von, was geht hier so? Und dann auch ganz pragmatisch, weil ich als Kind den Raum Kirche schon besonders erleben durfte, auch auf eine Art und Weise, was für viele jetzt nicht so möglich ist. Also ich durfte da drin Tretroller fahren und Ketka und Fußball spielen und habe dann später meine privaten Deepish Mode Sessions alleine in der Kirche gefeiert, so mit Kerzen. Die Mode aus der Kirchenanlage, das war schon ganz cool. Also das war schon für mich immer positiv belegt mit, da gibt's was größer ist. Wie immer man das nennt. Und auch Spiritualität auch pragmatisch zu erleben, also gar nicht so hoch aufgehangen, nach dem Motto, ich muss den ganzen Tag irgendwo rumsitzen und meditieren und warten, bis mich die Erleuchtung küsst, sondern das war auch für mich immer vorgelebt, auch von den Eltern und von den Leuten, die hier zu Besuch gekommen sind, ganz praktisch. Also für mich war auch das Thema Glauben und Spiritualität immer verbunden mit der aktiven Tat. Also Hinwendung an Leute, sich engagieren, also nicht groß quatschen, sondern das auch mit praktischem Leben füllen. Also finde ich ganz wichtig, dass man die innere Haltung auch mit äußerem Leben füllt, sonst ist es für mich einfach nur hohl. So, ja, also man steht schon in der Bibel, wo zwei oder drei, ja, in meinem Namen versammelt sind. Also Spiritualität hängt für mich immer damit zusammen, von mir den Schritt auch nach außen zum Nächsten zu gehen. Weil Werte bekommen erst dann sprichwörtlichen Wert, wenn sie auch mit Leben gefüllt werden. Und dann ist Spiritualität vom Ursprung gar nicht so hochtrabend, sondern es kommt ja eigentlich von Respiro, ich atme. Also deshalb ist jeder im Sinne des ursprünglichen Wortbegriffes spirituell, der atmet. Weil das Schöne ist bei der Atmung, ist wie bei der Ernährung. Ja, deshalb ist Atmung und Ernährung ein großes Wunder, weil dann wird aus außen, wird innen. Ja, man darf ja nicht vergessen, das geht immer im Alltag so unter. Ja, auch in den Kursen, wenn man den Leuten sagt, Ernährung ist das Einzige, was du zur Verfügung hast, damit dein Körper überhaupt Gewebe bauen kann. Also das, was du heute isst, entscheidet, wer du morgen sein wirst. Und das Faszinierende bei Ernährung, das Wunder bei Ernährung ist, dass körperlich genau das umgekehrt wird, zum Beispiel was das Immunsystem macht. Ja, weil normalerweise ist unser Körper ja sehr darauf bedacht, äußere Einflüsse von außen abzuwehren. Mhm. Ja, das Immunsystem, wir haben ja ein Riesenarsenal, was unser Immunsystem angeht, über Lymphsysteme und, weil der Körper darauf achtet, die Haut, wir haben einen Hautschutzfilter, ne, mit einem Säureschutzfilm, hier in diesem Bereich, ne, so Mandeln und so, ganz stark des Immunsystems, weil normalerweise, wenn du dich ritzt und es kommt ein Virus oder ein Keim in dein Blutsystem, reagiert sofort das Immunsystem, weil unser Immunsystem ja darauf trainiert ist, zu erkennen und zu unterscheiden, fremd von eigen. Ja. Ja. Und das, was bei Ernährung passiert, ist das große Wunder, das ist ja alles fremd. Mhm. Ja, alles, was wir aufnehmen, Karotte, Äpfel, Birnen, Brokkoli, ist ja nicht in dir gewachsen. Du hast ja kein Kürbisfeld irgendwo zwischen Darm und Leber und kannst da Kürbis ernten gehen. Sondern das Wunder von Ernährung ist, dass aus Körper fremd Körper eigen wird. Ja, also das ist das große Wunder, weil der Körper sonst genau darauf achtet, dass nichts Körperfremdes uns betritt und schädigt. Ja, deshalb vereint dieses Wunderwerk Körper zwei Dinge auf einmal. Auf der einen Seite schützt es uns von Einflüssen von außen und auf der anderen Seite sind wir elementar darauf angewiesen, dass wir von außen Dinge aufnehmen, sonst ist Überleben gar nicht möglich. Ja. Mhm. Und das ist bei der Atmung so. Also auf der Buchmesse hat jemand gefragt, ja, Anbindung an die Natur, das ist doch ganz schön, wenn man auf dem Land lebt, so wie Sie. Aber wie ist das dann hier so wie in Frankfurt in einer Großstadt? Und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Halten Sie einfach mal 3 Minuten die Luft an. Und spätestens nach 1 bis 1,5 Minuten werden Sie feststellen, wie unfassbar angebunden Sie an die Natur sind. Ja, weil Atmung ist das Elementarste. Weil man darf ja nicht vergessen, von dem Moment unserer Zeugung bis zu dem Moment, wenn wir gehen, sind wir Ressourcenverbraucher und angewiesen auf außen. Erst auf unsere Mutter, dann auf Atemluft, dann auf Nahrung. Ja, also ob ich Atheist bin oder ob ich von Spiritualität gar nichts halte, wird nichts daran ändern, dass ich nach 2 Minuten Entzug der Atemluft ein massives Problem bekomme. Also deshalb ist Spiritualität nichts für eine ausgewählte Szene von Spinnern, sondern ein elementarer Bestandteil, damit Leben überhaupt möglich ist. Ja. Und bei Heilpflanzen gilt genau dasselbe. Das ist der Beweis quasi, dass alles miteinander verbunden ist und alles denselben Ursprung hat. Sonst würde Nahrung nicht wirken und Heilkräuter nicht. Weil hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun, wäre Nahrungsaufnahme unmöglich und Heilkräuter würden überhaupt nicht wirken. Aber dadurch, dass alles denselben Ursprung irgendwann mal hatte, und dann kann man jetzt schauen, ob man an Urknall glaubt oder an irgendwelche Götter, das ist relativ wurscht, aber alleine, dass wir überleben können, atmen und Nahrung aufnehmen können, ist der praktikable Beweis, dass alles miteinander in Verbindung stehen.
Ich finde, du erklärst es in einem Buch extrem schön, also in so schönen Worten, die einen sofort verbinden lassen mit dem, wie du das verstehst oder wie es auch ist. Für mich ist das auch die Wahrheit. Und zwar, wie der Körper einfach ohne unseren Intellekt funktioniert. Der ist einfach Teil der Natur, da funktioniert alles, die Zellen erneuern sich ständig neu, das würde unser Intellekt niemals schaffen. Magst du das vielleicht nochmal in deinen Worten wiedergeben, weil du kannst es besser als ich?
Ja, also das Schöne ist ja, dass die Natur, der Körper ganz viel von der alleine schafft. Ich muss ja gar nicht viel dazu beitragen. Ja? Ganz vieles bekommt man ja geschenkt. Ja? Ist auch so ein schönes Zitat aus der Bibel. Was ist dir, was dir nicht gegeben wurde? Ja? Also der Körper, dass viele Dinge so passieren, einfach so. Das ist ja crazy. Also ich meine, wenn wir jetzt hier, wir können hier quatschen und über uns über schöne Dinge unterhalten und nebenbei läuft das alles so ab. Das folgt alles einem Plan. Die Zellen, die gebildet werden, jede Minute filtert deine Leber und die Nieren filtern 1,5 Liter Blut. Das sind 2000 Liter am Tag, einfach so. 100.000 Herzschläge. 15 bis 20.000 Liter Atemvolumen, was durch die Lunge läuft. Ne? Hm. So, die ganzen lustigen, fröhlichen Sachen, die einfach nebenbei so passieren, ohne dass es jemand groß geplant hat, ja, ohne dass man für jeden individuell das zusammenstellen muss, sondern es passiert einfach so. Ja? Und das ist bei dem Zweibeiner so, also hier Homo sapiens, das ist in der Natur aber ganz genauso. Das folgt alles einem Plan, alles folgt einem Rhythmus. Jahreszeiten, Tageszeiten, wenn du mit Tieren zu tun hast. Wir haben ja so ein kleines Pferd, also man lernt ganz viel über die Natur durch Beobachtung. Die Natur ist einfach. Hm. Ja. Macht sich auch keine großen Gedanken, was ja auch gut ist, sondern das folgt diesem natürlichen Plan, diesem natürlichen Ablauf. Ja? Der Einzige, der daran zweifeln kann, Teil der Natur zu sein, ist der Zweibeiner. Ja? Also das unterscheidet den Menschen natürlich schon, dass wir aktiv bezweifeln können, Teil der Natur zu sein. Ja? Was aber, wie gesagt, spätestens mit der Atemluft schwierig wird. Ja? Das ist dieses Ding mit dem Ursprung. Und die Kunst, die Lebenskunst, auch in der im alltäglichen Leben und auch in der Therapie, besteht eigentlich nur darum, diesem Wunderwerk Leben nicht planlos im Weg rumzustehen. Hm. Weil wir also dieses Gefühl haben, wird ja auch so kommuniziert, der Mensch muss in die Natur eingreifen. Klassisches Beispiel ist so Wald, Forst, Wirtschaft. Ja, der Mensch muss eingreifen, weil der Wald sonst nicht mehr funktionieren kann. Also ganz pragmatisch. Wenn die Natur mit Sicherheit eins nicht braucht, dann ist es Unterstützung vom Zweibeiner. Ja, also die Natur kommt extrem gut zurecht, ohne dass wir unterstützen müssen. Also da kommt in der Denke schon mal so eine gewisse Disbalance aus, dass man sagt, naja, man steht so ein bisschen über die Natur und man muss helfen, ist in der Ernährung genauso. Auch in der Sprache. Und angesagt dann auch immer so schön, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Leute füttern so ihren Zoo. Ja, also es beginnt schon mal damit, dass die Leute sagen, ja, ich muss meinem Körper mal wieder was Gutes tun oder ich muss was für die Leber machen. So früher, das kennt man. Jetzt kommt hier so die Leber-Detox-Welle, rollt durchs Internet. Ja, die Leber, mein Körper. So, und dann immer sagt der Moment, wer ist denn die Leber? Also die Leber wohnt im Untergeschoss, der Geist wohnt dann im dritten Stock. Ne? So, also man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat so ein Zoo mit verschiedenen Gehegen und da füttert man dann so ein bisschen rein, je nach Abteilung. So.
Guter Vergleich.
Nee, ist aber alles eins. Ja, also auch der Begriff Umwelt finde ich schon mal seltsam. Es ist ja keine Umwelt, es ist ja eine Innenwelt. Wir sind ja in der Welt. Ne? Also es gibt ja nicht die Welt, die um uns herum ist. Ja? Wenn die Leute sagen, ich gehe in den Wald spazieren. Ne? Das sind so die Kleinigkeiten. Also das schwingt so mit. Es gibt eine Welt, mit der wir nicht wirklich was zu tun haben, sondern der Wald ist für uns zur Erholung da. Wir haben aber sonst mit dem Ding nichts zu tun. Es ist halt schön, dass es da ist. Mhm. Nee, alles ist miteinander verbunden, hat denselben Ursprung. Und deshalb können wir das ja auch über die Heilkräuter aufnehmen, über die Nahrung. Also man jetzt im Yoga oder im Ayurveda-Kontext zu bleiben, Prana, Sonnenenergie. Also im Prinzip ist ja das, was du aufnimmst, nichts anderes wie die gebündelte Kraft der Elemente in unterschiedlichen Kombinationen. Das ist ja das Geniale. Ist ja wie bei uns Menschen auch. Der Bauplan ist gleich. Aber zum Beispiel der Thymian oder der Salbei hat eine andere Zusammensetzung, auch wenn es dieselbe Basis ist, wie jetzt Kürbis, Zucchini oder Kartoffeln. Mhm. Es sieht anders aus, es schmeckt anders, es wirkt anders. Aber es kann ja nur deshalb wirken, weil alles denselben Ursprung hat. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Spiritualität. Ja? Jede Form von Nahrungsaufnahme bringt dich automatisch in Verbindung mit den Kräften, die um dich rum sind. Sonne, Mond, Wind, Elemente, das ist ja alles gebündelt und komprimiert in Lebensmitteln, in Heilkräutern und Gewürzen. Nur sieht es anders aus. Ja, und daraus schließen wir haben nichts mit Koriander zu tun, nur weil wir anders aussehen. Nee, die Natur unterscheidet ja nicht. Die lässt ja nicht eine andere Sonne scheinen für den Koriander wie für den Zweibeiner. Hm. In der Natur gibt es keinen Unterschied.
Diese Lebensenergie, die durch uns genauso fließt wie durch jede Pflanze und jedes Lebewesen, die sorgt dann auch dafür, dass der Körper das überhaupt aufnimmt. Ist das so?
Ja, definitiv, sonst würde es ja überhaupt nicht funktionieren. Also hätte jetzt Thymian und Kürbis überhaupt nichts mit uns zu tun. Wäre ja Ernährung gar nicht möglich, sondern so das Immunsystem würde sofort reagieren.
Ja. Yeah.
Das ist ja das Geniale. Der Körper weiß ja, dass es körpereigen ist und erst deshalb ist der Nahrung möglich. Ich meine, das ist ja auch pragmatisch der Grund, warum unser Verdauungstrakt, also ich finde es immer ganz spannend, wenn man auch so ein bisschen weiß, wie dieses Ding überhaupt funktioniert, vom Mund bis zum Enddarm, wenn man sich das mal anschaut, ist unser Verdauungstrakt ja quasi wie ein Schlauch mit unterschiedlichen Auffädelungen, Ausstülpungen. Aber grundsätzlich ist es von oben bis unten eingeschlossenes System und ist auch über die Pfortader, also eine eigene Blutversorgung, eigens versorgt und etwas entkoppelt vom restlichen Blutkreislauf, weil natürlicherweise würde vor der Leber, weil die Leber ist unser Wunderorgan, weil erst in der Leber wird aus körperfremdem körpereigenes Gewebe. Ja, deshalb ist der Verdauungstrakt ein in sich geschlossener Schlauch, weil würde vorher, was ins Blutsystem gelang, wäre sofort eine Immunreaktion die Antwort. Ja, das ist der Grund, warum es hier komplett geschlossen ist und auch völlig entkoppelt von den anderen Strukturen. Mhm. In der Leber passiert die Magic, weil erst von der Leber geht es dann systemisch ins Herz und wird erst von da überhaupt im Körper verteilt. Ja, sonst wäre das sofort eine Immunreaktion. Und deshalb hat auch hier um den Mund, Ding heißt lymphatischer Rachenring, somit die größte Einheit des Immunsystems sitzt hier. Weil nicht vergessen, der Mund ist die größte Öffnung nach innen. Ne? Rundum die ganze Haut ist überzogen mit einem leichten Säureschutzfilm, damit sich der Körper vor äußeren Einflüssen schützt. Hier pragmatisch öffnest du dich, sprichwörtlich, öffnest du dein Inneres, um Dinge von außen aufzunehmen. Und deshalb logischerweise hast du hier die meisten Soldaten sitzen, die darauf achten, was betritt der Körper? Sensoren auf der Zunge, die checken, ist es giftig, ist es essbar, ist es süß? Die Natur denkt sich ja was dabei, warum dieser Eingang hier so gebaut ist, wie er gebaut ist. So, und erst dann wandert es weiter und der Körper checkt und entscheidet, darf es bleiben oder muss es raus? Jeder, der sich schon mal übergeben hat, weiß, was da passieren kann, wenn sich der Körper schützt, wenn er versucht, das Zeug wieder loszuwerden. Ne? So, deshalb, wenn das diese ganzen Rezeptoren durchlaufen hat und in der Leber das Wunder passiert, dann kann aus dem, was du aufnimmst, Körpergewebe entstehen. Ne? Und alles wird dann anders. Und deshalb ist die Aufgabe des Therapeuten im Ayurveda, du bist quasi Vermittler. Ja? Also ich habe dann jemand bei mir sitzen, mit einem körperlichen Thema. So, und dann ist mein Job, zu sehen und zu erkennen und zu verstehen, wo in dieser Natur, in diesem Mensch, deshalb rede ich sehr gerne von Natur und nicht von Dosha, sondern in diesem Wesen, was ja ein Abbild des Kosmos ist. Das ist ja dieses Thema, ich bin der Mikrokosmos, Abbild von dem da draußen. Und schaue, was ist sein Thema, was fehlt ihm. Und das nehme ich dann aus der Natur über Nahrung, über Heilpflanzen, über Flüssigkeiten und reiche das quasi weiter. Und das kann ja nur deshalb funktionieren, weil alles denselben Ursprung hat.
Wie schaut jetzt Heilung aus Sicht des Ayurveda aus und was aktiviert denn diese Selbstheilungskräfte? Also wenn man jetzt so Pflanzen, also Kräuterheilkunde ist im Ayurveda ein Riesenthema. Wie wirkt es dann auf uns, sodass der Körper dann sich selbst damit helfen kann?
Ja, also das ist ein hochspannendes, auch ein sehr komplexes Thema. Und das ist ja auch das, was Ayurveda so besonders macht. Das ist die auch pragmatisch die Erfahrung, die man hat. Also Ayurveda ist die längst laufende Feldstudie der Menschheit. Ja, läuft seit über 5000 Jahren, ist an einigen 100 Millionen Menschen ausprobiert. Und offenbar hat die Natur so eine eigene Intelligenz, um sich auch zu schützen, ja, um damit es auch wirkt. Und in der Arbeit mit Heilpflanzen ist es ganz pragmatisch. Ayurveda ist ja eine Erfahrungslehre. Also das sagt den Leuten in den Kursen immer, stellt euch eine Welt vor, ohne Wikipedia, ohne Google, ohne Handy. So, also wenn ich jetzt wissen will...
Unfassbar.
Ja, genau. Vorstellbar heute, wie soll ich einen Weg finden ohne Google? Wenn du dir so eine Welt vorstellst, dann hast du ja nur die Möglichkeit zu beobachten, was in der Natur alle Tiere, kleine Tiere werden groß, indem sie von den Eltern lernen, durch Beobachten. Die schauen einfach, was machen die Größeren und das wird imitiert. Also man beobachtet die Natur, wie funktioniert die Natur und zieht daraus dann Rückschlüsse. Pragmatisch in der Arbeit mit Heilkräutern ist es so, dass man offenbar erkannt hat, dass es Stoffe gibt, mit denen sich eine Pflanze schützt oder abwehrt. Das merkt man, wenn du in der Natur unterwegs bist und du hast Zwiebel oder Chili oder irgendwas, dann wirst du selten ein Reh oder ein Häschen sehen, was genussvoll an Chili oder Knoblauch knabbert. Oder wenn du auf Kresse im Garten, wenn die Schnecken kommen und Schnecken fressen dir den Salat ab. Aber Schnecken werden selten an die Chili gehen oder an deine Kapuzinerkresse. So. Und wenn man jetzt genug Zeit hat, was man im Ayurveda hatte, was der moderne Mensch dann nicht so hatte, im Sinne von Zeit und einfach mal beobachten, ist es den Menschen offenbar gekommen, dass man sagt, Moment, wenn man jetzt Tiere hat, die den Salat fressen, das eine, aber das andere stehen lassen, könnte es ja einen tieferen Grund haben. Also lernen durch Beobachten. Und in diesem tiefen Bewusstsein, auch das Ayurveda, dass man miteinander verbunden ist, ist jetzt der Weg nicht so wahnsinnig weit zu erkennen, was die Pflanze vor negativen Einflüssen schützt, dass das offenbar auch uns Menschen schützt. Und das war der Ausgangspunkt. Und das ist das, was wir heute sekundäre Pflanzenstoffe nennen. Ja, also die Abwehrstoffe der Pflanze. Logischerweise, weil so eine Kapuzinerkresse oder so eine Chili oder so ein Knoblauch kann ja nicht weglaufen. Ja, auch die Pflanze hat ja einen gewissen Überlebenstrieb. Größten Motivationen in der Natur sind Erhaltung der Art und Fortpflanzung. Ja, das geht dem Apfelbaum nicht anders wie dem Zweibeiner. Ja. Und deshalb hat jede Pflanze genau diese Systeme auch, Immunsystem, Abwehr gegen Fremd, Schutz vor Fressbefall und Systeme, die der Fortpflanzung dienen. Das ist überall in der Natur gleich. Und deshalb hat man das durch Beobachten gelernt und dieses riesen Wissensspektrum sich erarbeitet, dass man einfach gelernt hat und gesagt, okay, was wirkt wie? Also Schritt 1, Abwehr. Und dann geht es natürlich im Ayurveda dann auch noch tief, dass man festgestellt hat, dass Basilikum jetzt offenbar nicht nur antibakteriell wirkt und bei Wunden heilt, sondern es gilt ja auch oder soll ja helfen, geistige, spirituelle Kanäle zu öffnen. So. Mhm. Und das ist dann durch dieses tiefe Eintauchen und so hat man dann gelernt und verstanden, wie man Heilkräuter und Nahrung therapeutisch zum Schutze des Körpers einsetzen kann.
Und wie wichtig ist jetzt dieses regionale, da, du hast ja ganz viel, du hast ja ein Buch Back to the Wurzeln ja. Und bei der Klosterheilkunde geht es ja auch ganz viel um dieses regionale europäische Wissen und die Pflanzen, die hier wachsen. Was macht es für einen Unterschied, ob wir jetzt, weil es ist ja auch regional, saisonal, ist ja auch ein Riesenthema in der Ayurveda-Ernährung und bei den Heilpflanzen auch. Was macht es für einen Unterschied, ob ich jetzt was von hier zu mir nehme oder was importiert ist aus einem anderen Kontinent?
Ja, also an der Stelle, vielleicht auch über die Erfahrung, bin ich relativ pragmatisch. Also ich kann den Ansatz verstehen. Aber bei mir, wenn ich therapeutisch arbeite, geht es mir einfach auch darum, dass ich sage, okay, auch wenn jetzt vielleicht der Kurkuma hier nicht um die Ecke wirkt oder um die Ecke angebaut wird, ist es aber eine hochwirksame Pflanze bei verschiedenen Krankheitsbildern. Ja? Also von daher würde ich oder setze ich auch Pflanzen ein, die jetzt vielleicht nicht unbedingt hier um die Ecke wachsen. Ne? Ich versuche, so weit wie es geht, die Pflanzen auch zu nutzen. Und da kommt pragmatisch, das darf man nicht vergessen, da hat man im Ayurveda so 4.000 bis 5.000 Jahre Erfahrungsvorsprung. Ne? Das ist einfach das, was das Thema ist. Also so als Beispiel, so ein klassischer Klosterheilgarten, dieser St. Gallener Klosterplan beschreibt 24 Heilkräuter. Also hier bei uns, der Lorscher Klostergarten hat 200 Heilpflanzen. Im Ayurveda hat man roundabout Stand jetzt so ungefähr 4.500. Ja. Plus verschiedenen Rezepturen, plus die Wirkung auf die einzelnen Doshas, plus die Wirkung auf die jeweiligen 5 Unterdoshas, plus die Wirkung auf die Gewebe, plus die Wirkung auf die unterschiedlichen Leitungsbahnen, plus die feinstoffliche Wirkung. So. Da steckt einfach noch sehr viel Wissen drin. Das heißt, man ist dran, das auch zu erarbeiten.
Die Pendants auch für die europäischen genau. Pflanzen, dass man genau das rausfindet.
Aber da hängt man einfach noch ein paar tausend Jahre hinterher. Also es gibt bei uns hochwirksame Heilpflanzen. Ein einfaches Beispiel Petersilie, die oft so ein bisschen unterm Radar durchfliegt, weil die meisten kennen sie so als Deko auf dem Wiener Schnitzel oder auf was auch immer. Ja, man hat es nicht so als hochwirksame Heilpflanze auf dem Schirm, ja, oder Rose oder Isop oder was es alles so gibt. Das versuche ich auch immer zu integrieren. Und soweit es geht, das ist ja immer mein Bestreben, auch in den Büchern, die Leute zu motivieren, Sachen zu nehmen, die du theoretisch auch im Garten anpflanzen kannst. Und dann gibt es natürlich auch die Schiene, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wo es ein echtes Thema gibt. Ich habe viel mit Krebspatienten zu tun oder die Sachen, die ich fürs Kinderhospiz mache. Da würde ich jetzt immer, wenn ich weiß, das ist ein hochkomplexes, hochwirksames Heilkraut und das kommt vielleicht jetzt nicht hier aus der Region, würde ich aber trotzdem drauf zurückgreifen im Sinne des Erfolgs. Ja, also deshalb ist die Verbindung, so viel es geht von hier nehmen und dann muss man ja pragmatisch auch sagen, viel, was wir heute hier nutzen, als europäische Heilkräuter, hat ja nicht wirklich hier den Ursprung, sondern kommt ja auch von woanders her. Ja, also Hildegard von Bingen hat viel mit Galgant gemacht. Galgant ist natürlich auch keine Pflanze, die jetzt rund um Rüdesheim gewachsen ist. Das ist natürlich auch im Verlauf der Zeit, oder die bekannte Frankfurter grüne Soße, auch wenn das die Frankfurter nicht gerne hören wollen, die kam wahrscheinlich über die Römer mit. Ja, so.
Was ist denn die Frankfurter grüne Soße?
Also Frankfurter grüne Soße, das ist eine Kombination aus verschiedenen Kräutern. Im Regelfall sind es dann 7 Kräuter. Also ist dann Sauerampfer, Schnittlauch, Kresse, Pimpernelle zum Beispiel, ist dann Borretsch. Ne? Also das sind, daraus wird dann eine Soße gemacht mit Creme Fraiche oder so gemischt, dann oft zu Eiern oder Kartoffeln. Also ist mittlerweile hessisches Kulturgut. Ja, also Goethe war auch Fan der Frankfurter Soße. Aber historisch gesehen haben sie wahrscheinlich die Römer mitgebracht. Ja, also es ist alles miteinander verbunden, weil die Klosterheilkunde hat ihre Wurzeln in der griechisch-römischen Tradition. Ja, da ist man schon Richtung Osten unterwegs. Und die griechische Tradition, auch die Elementelehre, hat wahrscheinlich so im asiatischen Bereich. Ne? Also diese Einflüsse hat man schon auch in der Klosterheilkunde. Und deshalb, je tiefer du zurückgehst, meine Klosterküche mit warm, kalt, ist wieder das Thema mit den Eigenschaften. Ne? Es gibt kalte Erkrankungen, es gibt warme Erkrankungen, es gibt heiße, ne? Es gibt trockene, es gibt also diese Eigenschaften. Es ist so ein universelles Prinzip. Weil Heilung gibt es, solange es Menschen gibt. Weil wir immer glauben, Ayurveda fing an im Jahr 4.000 oder 5.000 vor Christus. Nee. Also es gibt ein schönes Zitat aus dem Ayurveda. Es gab keine Zeit, in der nie Medizin praktiziert oder nicht Medizin praktiziert wurde. Ist ja ganz normal. Solange es Menschen gibt, yeah, oder Homo sapiens, wie auch immer wir uns nennen, und du hast in einer Horde zusammengelebt und ein Mensch, der dir wichtig ist, dem geht's nicht gut, versuchst du automatisch zu helfen. Also die Idee von Medizin fing ja nicht an im Jahr X, sondern solange es Menschen gibt, gibt es Erkrankungen. Und solange es Erkrankungen gibt, gibt es das Bestreben, Menschen, die mir am Herzen liegen oder mich selber von der Beschwerde zu heilen. Also das ist ein uraltes, das gehört zu der Menschheit dazu und begann nicht erst am Tag X. Was Ayurveda so herausragend macht, ist das immense Wissen, das man hat. Das ist der Unterschied. Ja, weil was vor 30, 40.000 Jahren in den Höhlen in Südfrankreich war oder in Südafrika in der Wüste, das weiß man eben nicht. Also im Sinne, wie wir Wissen verstehen. Also wir verstehen ja Wissen im Sinne von, ich kann es nachschlagen. Ja, Wissen im Ayurveda hat ja eine tiefere Bedeutung. Da geht es ja viel um Verbundenheit und nicht, wo kann ich es jetzt googeln. Ja, aber Wissen, wie wir verstehen, dazu, ja, im Sinne von, wo kann ich es nachschlagen, hat man halt im Ayurveda einen riesigen Wissenskanon, der heute noch zur Verfügung steht.
Und was sind so deine liebsten Kräuter, die du täglich im Einsatz hast?
Ja, also in der Tat, im positiven Sinn, banale Sachen. Also ich bin großer Basilikum- und Thymian-Fan zum Beispiel. Ja, also ich liebe so ein Basilikum-Pesto. Aber auch die Frankfurter Kräuter, die kommen häufig zum Einsatz, weil sie eben bei uns auch gut verfügbar sind, auch in der Kombination, ne, also mit der Kresse, mit der Sauerampfer, mit dem Pimpernel, mit dem Borretsch. Ja, also Dinge, die du schon auch hier im Garten auch ziehen kannst. Ja, also Dinge, weil ich immer versuche, die Kulinarik mit der Therapie zu verbinden. Weil viele hochwirksame Heilkräuter, also zum Beispiel Kalmus oder Enzian oder Himbeer oder auch Brennnessel, also Brennnessel einigermaßen, aber sonst die hochwirksamen Heilkräuter sind oft relativ bitter. Also vielleicht kennst du, es gibt so eine Mischung, diese Maria Treben-Schweden-Bitterkräuter. Also die sind therapeutisch hochwirksam, aber kulinarisch eher geht so. Ja? Und deshalb versuche ich schon, das, was du im Garten anpflanzen kannst, auch zu verwenden. Zwiebeln, ich bin großer Fan von roten Zwiebeln. Eine der therapeutisch meist unterschätzten Gemüsesorten wahrscheinlich. Also die Oma kannte das noch. Ja, hier so Zwiebelsection bei Entzündung.
Wo ist der Unterschied zu den gelben Zwiebeln?
Ich mag die vom Aroma. Ich finde sie ein bisschen milder, ein bisschen süßer. Ja, weil die weißen oder gelben tendenziell schärfer sind. Und deshalb arbeite ich lieber mit roten oder Schalotten, die ein bisschen milder sind. Von der Aromatik, die man auch sehr schön für Sude, Essenzen, Pasten, Marmeladen auch verwenden kann.
Ein typisches Gewürz im Ayurveda ist ja der Kreuzkümmel und bei uns gibt es ja den normalen Kümmel. Wo ist denn da der Unterschied und kann man das einfach ersetzen?
Also der Kreuzkümmel hat ist ein aromatisches Thema. Ja? Der Kümmel, es ist jetzt hoch individuell, hat so ein. Also unser normaler Kümmel, so ein bisschen, finde ich, eher so ein bisschen eher süßeren Flavor noch. Der Kreuzkümmel, so ein etwas kräftiger, aber das sind Nuancen. Also ganz pragmatisch, bezogen auf die Verdauung, wird beides. Ja. Also weil nüchtern kann man schon mal den Leuten mitgeben, es gibt eigentlich kein Heilkraut oder kein Gewürz, was nicht mehr oder weniger positiv auf die Verdauung wirkt. Ja. Also es gibt kein eines Gewürz, was Gewichtszunahme fördert oder die Verdauung blockiert. Ja, weil entweder hast du so Bitterstoffe oder leichte Schärfe und beides sind natürlich Eigenschaften oder Wirkungen, die die Verdauung unterstützen. Ja, also deshalb ist mir immer ganz wichtig, Vorliebe geht vor Vorschrift.
Ja. Das ist schön, ja.
Ja, weil ganz pragmatisch. Also das fängt im Ayurveda auch an. Merke ich auch in Kursen und Workshops. Da ist immer die Frage oder der Wunsch der Leute nach Listen. Gibt's irgendwas? Das ist das Thema Wissen durch Listen. Ja, und dann hast du nämlich genau dieses Dosha-Problem. Ich habe gelesen, ich bin der Typ, ich darf aber das nicht. Also erfahrungsgemäß Orthodoxie und echte Arbeit mit Menschen, das schließt sich aus. Ja, weil wenn du in der täglichen Therapie mit Menschen zu tun hast, kannst du gar nicht orthodox drauf sein. Ja, weil wenn du den Leuten dann sagst, du musst es aber so machen, weil es in der Liste steht und für Pitta-Typen brauchst du jetzt unbedingt Brennnesseltee. So, wenn jetzt jemand sagt, Brennnesseltee, du kannst mich mal, dann brauchst du ja auch eine Idee. Ja, also das ist mir immer wichtig, die Idee, die dahinter steht, ist das Entscheidende. Das Verständnis um die Dinge, nicht die einzelne Zutat. Ja, und weil da kommen dann die Leute, oh, ich habe so einen Test gemacht, ich bin der Typ, ich darf keine Süßkartoffeln oder ich darf keine Karotte. Also ganz pragmatisch, nach über 20 Jahren in der Therapie kann ich sagen, die Erkrankungen da draußen kommen nicht daher, dass die Leute morgens überlegen, mache ich jetzt meinen Dahl mit Süßkartoffel, Karotte oder Zucchini. Ja, also das sind wahrlich nicht die Probleme, die da draußen herrschen. Und ob ich jetzt mein Porridge mit Dinkel oder Hafer mache, ob das mein Dosha durcheinander bringt, da kann man im Elfenbein drüber diskutieren. Das hat aber mit dem echten Leben nichts zu tun.
Volker, was sagst du denn den Leuten? Weil man braucht ja, wenn man in einem Zustand von Disbalance ist, also was weiß ich, man ist viel gestresst, man hat viel Vata und isst halt einfach am liebsten zwischendurch Cracker und hat keine Zeit, was Warmes zu kochen und vielleicht auch gar keine Lust, was Warmes zu essen. Wie kommt man denn dann in einen Zustand, ohne so dogmatisch nach Listen vorzugehen, dass man da wieder langsam zurückfindet? Was errätst du denen?
Ja, also deshalb ist mir immer wichtig, erstmal dieses Verständnis überhaupt zu wecken, was zum Beispiel hinter diesem Vata steckt. So, also da sind wir wieder bei den Eigenschaften. Erstmal ein Verständnis zu wecken, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Ja, und dann auch ein Gefühl zu geben, wie der Körper funktioniert. Ja, weil das erlebe ich ganz oft in der Ayurveda-Szene. Man fabuliert über Doshas, hat aber keinen blassen Dunst, wie die Verdauung überhaupt funktioniert. Ja, also ich meine, es ist ja schön, wenn ich erzählen kann, Pitta sitzt im Magen, aber es hilft total, wenn ich weiß, wie funktioniert der Magen, wie ist er angebunden, wie bildet er Säure, wie ist der pH-Wert. Also Leute finden basische Ernährung gut und haben überhaupt keine Ahnung, was eine Base ist. So, also deshalb versuche ich schon mal erstmal zu erklären, Verständnis zu wecken, was Vata heißt von den Eigenschaften. Also dieses Trocken, Leicht, ist immer mal ein Beispiel, so ein bisschen Vata, stell dir vor wie so ein Knäckebrot von den Eigenschaften. Es ist leicht, es ist rau, es ist trocken, so, ne, es fliegt dir über den Tisch rum, ne, es ist so sehr beweglich. Und wenn du dich in so einem Zustand befindest, macht es total Sinn, sind wir wieder bei den Eigenschaften, wenn dein Problem knäckebrotartig ist, leicht, rau, trocken, ist es total Sinn, warm, schwer und feucht. Ne? Also mach dir zum Beispiel eine schöne Suppe, whatever, dein Lieblingsgemüse, und dann leg mal dein Knäckebrot in die Suppe. So. Und mit deinem Stress passiert dasselbe mit dem Knäckebrot. Es wird weich und löst sich auf. So. Mhm. Ja. Und dann ist der nächste Schritt, den Leuten Rezepte an die Hand zu geben, dass sie es auch umsetzen können. Ja. Dass man sagt, okay, dann auch erstmal abchecken, auf was hast du Bock. Ne? Nicht, was findet der Mehl toll, sondern das ist dieses Ding mit den Eigenschaften. Deshalb haben wir auch die Werkstatt so geschrieben. Wenn du das einmal geschnallt hast, ob du dann Zucchini-Suppe, Süßkartoffel, Fenchel oder whatever machst, also das ist dann Nebensache. Die Idee ist entscheidend. Erst die Eigenschaften, die Doshas kommen dann im nächsten Schritt, aber entscheidend ist das Prinzip, Eigenschaften geschnallt. Und wenn man dann sagt, so, bereite das vor, du bekommst Rezepte an die Hand, wie du es gut vorbereiten kannst, dass du es in deinem stressigen Alltag mitnehmen kannst, vorbereiten, aufwärmen. Auch das ist ein Riesenthema. Auch das stresst die Leute total, dass sie immer noch glauben, dieses Frischkochen. Und auch da, um nochmal ganz klar zu sagen, Ayurveda, eine Methode, die aus Asien kommt vor 5000 Jahren. Ich meine, du musst noch nicht mal 5000 Jahre zurück. Wenn du heute nach Asien fährst, Indien, Thailand, Vietnam, bei 38 Grad und 95% Luftfeuchtigkeit willst du freiwillig nicht 2 Tage lang dein Porridge oder dein Joghurt-Dip in der Sonne stehen lassen. Das heißt, eine Kultur, die keinen Kühlschrank hat, ist frisch kochen ganz pragmatisch.
Ja. Yeah.
Weil die Leute auch im Kopf haben, im Ayurveda, ja, das sind alles Nachrichten, da öffnet sich der Himmel und eine Stimme spricht zu dir. Nee, Ayurveda ist total pragmatisch. Wenn ich keinen Kühlschrank habe, macht Frischkochen Sinn. Wenn ich keinen Kühlschrank habe und in Indien hält sich die Olivenbaumdichte relativ in Grenzen, ja, ist Ghee ein sehr, sehr gutes Fett. Ja, und wenn man das den Leuten dann auch, also ich glaube, die großen Ärzte, Charaka und Shushruta, wären hoch erfreut, wenn die heute kämen und sagen, wie geil, ihr habt ja einen Kühlschrank. Ja? Yeah. Weil man darf ja nicht vergessen, Ayurveda war ja auch historisch keine Methode fürs Fußvolk, sondern wer konnte sich denn einen Ayurveda-Arzt leisten? Das war ja an Maharaja und Herrscherhöfen. So ist ja auch diese Morgenroutine zu verstehen. Ja, wenn du natürlich 15 Köpfe und 28 Hausdiener hast und finanziell unbegrenzte Mittel, da kannst du natürlich morgens eine Stunde Yoga machen, ne, dann kannst du dich eine Stunde baden, eine Stunde ölen, bevor du genüsslich deinen Brei serviert bekommst. So, hast du aber sowas Lästiges wie Alltag, Familie und musst Geld verdienen, dann braucht's ja auch eine Lösung. Ne? Und das gebe ich dann den Leuten so an die Hand. Das ist immer mein Thema. Ayurveda ist praktisch aus dem Leben. Das ist ja unser Antritt jetzt.
Was ist dann deine Ansage zum Thema Frischkochen? Ich sag das nochmal auf den Punkt gebracht, weil das ist ja was ganz was Großes im Ayurveda. Wir sollen Frischkochen und nicht aufwärmen. Wie hältst du es damit?
Ja, also ganz pragmatisch so. Also es macht ja auch total Sinn. Wenn du dich schon mal an den Herd stellst, also gerade in Zeiten von steigenden Energiepreisen, ja, Also wenn ich mich schon mal, die Leute haben ja immer Stress mit Einkaufen und Kochen. So, Einkaufen, ja. Also wenn ich das schon mal hinter mich gebracht habe und stelle mich an den Herd und koche, dann macht es doch total Sinn, nicht nur eine Portion Suppe zu kochen, sondern gleich einen ganzen Eimer voll, um den in den Kühlschrank zu stellen und aufzuwärmen. Mhm. Weil dann ist immer die Frage, was soll passieren? Ja, also wenn man dann immer mit Prana, also jetzt ohne jemanden zu nahe zu treten, also wenn ich mir viele Texte und Vorschriften oder auch Bücher anschaue, so Zeug kann nur jemand schreiben, der noch nie praktisch im echten Leben therapeutisch gearbeitet hat. Sonst erzählst du so ein Zeug nicht. Mhm. Ja, also wenn ich mit meinen Müttern für das Kinderpalliativ-Netzwerk die Beratung mache, also mal so aus dem Leben, also nicht Leute, denen langweilig ist, sondern Menschen, Mütter, die in Trennung leben, die 3-4-jährige Kinder haben, die körperlich, geistig schwerst behindert sind, die trotzdem noch sowas haben wie Alltag, Geld verdienen, dann gibt sie ja auch noch als Privatperson. Wenn du dann anfängst, so ein Zeug zu erzählen, von 3-mal am Tag frisch kochen und Prana, fühlen sich die Leute ja verarscht. Also das ist Elfenbeinturm. Das kannst du machen, wenn du den ganzen Tag nichts anderes zu tun hast. Mir ist es immer wichtig, dass du sagst, nimm dir die Zeit, vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat, so wie du es kannst. Ich meine, die Leute wissen ja jetzt auch schon Ende Februar, wo sie im Sommer am Strand liegen. Ja, die wenigsten wissen aber mittwochs, was sie freitags essen. Also wenn ich mir Monate im Voraus Gedanken drum mache, wie ich im Sommer schön braun werde, macht es total viel Sinn, mir einmal im Monat oder einmal die Woche mir eine halbe Stunde, Stunde Zeit zu nehmen, um für mich zu kochen. Ja, und ganz pragmatisch. Es gibt eine Statistik, die packe ich dann an der Stelle immer gern aus, der deutschen Versicherungsmathematiker oder der weltweiten Versicherungsmathematiker. Es gibt 200 Menschen weltweit, statistisch, die sterben, weil sie sich an Teilen von Kugelschreibern verschlucken. Ja, ist berechnet in der Lebensversicherung. Okay. Aber mir ist kein einer aufgewärmter Kürbissuppen- oder Graupentoter bekannt. Ja, also statistisch mit dem Kugelschreiber einen Text zu schreiben, ist lebensgefährlicher, wie seine Suppe warm zu machen. So, und das ist dann eher mein Ansatz.
Und ich glaube, es muss auch jeder für sich ausprobieren. Was macht denn meine Verdauung, wenn ich das einmal aufwärme, zweimal, dreimal?
Ja, also was soll passieren? Die Suppe wird ja besser am zweiten oder dritten Tag. Also, das ist immer, deshalb ist ja eigentlich wieder individuell. Natürlich ist Fischkochen super und wenn du einen eigenen Garten hast und kannst es direkt ernten, ist das toll. Ja, wenn du aber mit einem behinderten Kind in Berlin im 5. Stock wohnst, dann brauchst du auch eine Idee, wie Ayurveda funktioniert.
Volker, aus deinem abschließend vielleicht eine Frage aus der Klosterheilkunde, ja. Ayurveda meets Klosterheilkunde und deiner ganzen Ayurveda-Reise in Verbindung damit. Was war denn so dein größtes Aha-Erlebnis oder die schönste Begegnung oder etwas, was du da aus dieser Reise da mitgenommen hast und mit uns teilen magst. Fällt dir da was ein?
Oh, das waren ein paar Reisen. Das waren auch ein paar Begegnungen. Ja, aber so zum Thema Kloster oder Klosterheilkunde. Ich bin großer Benediktiner-Fan. Und war auch schon mehrere Male in verschiedenen Benediktinerklöstern. Unter anderem auch mehrfach in Ottobeuren, das ist so im Allgäu, eine wunderschöne Benediktinerabtei, also wer sich das mal anschauen will. Und da habe ich immer der Lebleiter inzwischen nicht mehr, dem Bruder Gebhardt immer geholfen. Und Bruder Gebhardt war der Bäcker, aber auch der Imker des Klosters. Mhm. Und auch die Bienen spielen eine herausragende Rolle in der Klostermedizin. Gibt auch den Lorscher Bienensegen, also ein Loblied auf die Bienen. Und den Mann fand ich aus verschiedenen Gründen beeindruckend. Das war so dieses Thema mit Spiritualität, mit Leben füllen. Das war jetzt kein promovierter Philosoph oder ne, die Jungs, die man sich dann so vorstellt. Ja, das war Einfacher Mann, also mit wunderschönen, strahlend blauen Augen, das würde ich auch nicht vergessen. Dem hat so die Lebensfreude auch mit Ende 70 noch aus den Augen geblitzt. Und er war tief in seinem Glauben verwurzelt, hatte damals, der war im Zweiten Weltkrieg und hatte dann ein Gelübde quasi geschlossen, wenn er überlebt, geht er ins Kloster. Ja. Und hat mir dann auch mal, hat er mich mitgenommen auf sein Zimmer, war auch total beeindruckend. Da hat er so ein altes Riegelschloss. Ja, und auf der einen Seite vom Riegelschloss waren so die Bilder von seinen gefallenen Kameraden, wo er dann sagte, und das Schloss symbolisch für ihn steht als quasi das Riegel zum Himmelstor. Und die sind schon mal vorgegangen und er kommt dann später nach. Ne? Also das ist auch so, wie die Menschen das dann so sehen und erleben. Und dann, ich habe Stunden mit dem Mann verbracht. Wir haben aber gar nicht viel gesprochen. Das war einfach so diese Energie. Und dann hat er mich auch mitgenommen ins Bienenhaus. Dann haben wir Honig gemacht, hat er mir ein bisschen erklärt, wie das funktioniert mit dem Honig und mit dem Propolis und was man aus Honig alles so machen kann. Und das war schon so was, weil das hat so eine, das war ganz leise, aber das war doch ganz viel. Das ist so ein bisschen wie das Buch vom Seetaler mit dem ganzen Leben. Also das ist vom Robert Seetaler ein sehr, sehr schönes Buch, wo er auch ein relativ einfachen Arbeiter in den Bergen beschreibt, so ein einfaches, leises Leben, was aber ganz tief war, weil es ganz viel mit Verbindung und Spiritualität zu tun hatte. Und der hat es einfach auch gelebt. Ja, der hat mit einer Liebe seinen Honig gemacht, der hat mit einer Liebe seine Brötchen gebacken für die Mitbrüder und für die Gäste. Und das war schon was, damals war ich Anfang 20, was mich schon sehr geprägt hat, auch in dieser Atmosphäre natürlich. Ja, ein Riesenkloster und die Ruhe, die du auch hast und auch so die Fokussierung aufs Innere. Ja, also wirklich auch bei einem Ding zu bleiben und da mal ganz reinzugehen. Also sich auch wirklich einzulassen. Das ist auch ganz wichtig. Generell im Ayurveda oder im Leben. Also zum einen, das Leben erschließt sich besser durch aktive Mitwirkung, ja, also rein ins Leben, und dem dann aber auch mal Raum geben. Und nicht sagen, ich mach das mal und dann ist gut. Also ich feile jetzt auch seit 20 Jahren an meinem Dal, an meiner Suppe. Ne? Oder ich feile seit 20 Jahren an meinen Ayurveda-Texten. Das hört aber auch nie auf. Ja? Das ist dieses Thema mit der Leidenschaft. Also richtig tief reingehen. Und wie der von seinen Bienen gesprochen hat, das war quasi schöner, kann es kein Guru in Indien erzählen. Ne? Das war so diese Verbindung. Und das war auf jeden Fall somit das prägendste Erlebnis, muss ich jetzt sagen, im Nachhinein.
Na schön. Das war aber schon Anfang 20 und das hast du dann mitgenommen als Inspiration auch für später dann, oder? Für das Buch auch.
So in der Zeit zwischen 18 und 25 war ich mit Sicherheit so 25, 30 Mal in verschiedenen Klöstern. Man hat mir das angeschaut und auch überlegt, ob das was für mich ist. Also habe mich dann für einen anderen Weg entschieden, aber habe da wahnsinnig viel mitgenommen, weil wenn man jung ist, das ist ja immer so dieses Thema, ja, Kloster, und da darfst du ja nicht heiraten. Das ist immer so der Klassiker, wo man denkt, aber ganz pragmatisch, die wenigste Zeit deines Lebens wirst du mit Sex verbringen. Ja, emotionslos. Ne? Die meiste Zeit deines Lebens verbringst du mit anderen Dingen, auch innerhalb von einer Partnerschaft. Innerhalb einer Partnerschaft hast du deutlich weniger Sex wie Sex. Also das ist nicht das Entscheidende. Das hält weder Leben noch eine Beziehung am Laufen. Sondern um was es wirklich geht. Dass man sagt, ja, im Kloster, die dürfen nicht raus, die dürfen das nicht. Nee. Benedikt und viele weise Menschen aus Klöstern, Meister Eckhart, Teresa von Avila, Hildegard von Bingen, ne, die beschreiben alle, auch Benedikt, dass innere Freiheit ohne eine äußere Ordnung gar nicht möglich ist. Ja? Weil das, was wir jetzt gerade erleben, wir haben eine Multi-Option Gesellschaft. Wir können quasi alles. Die Leute haben 250.000 Apps auf dem Handy. Ja, aber wir hatten auch noch nie so viel Depression, Burnout, Angststörungen, ja, und Umsätze bei Sinnsucher-Workshops und Dating-Apps. Ja, also die multioptionale Gesellschaft führt offenbar nicht zu multioptionalem Glück, sondern zu multiplen Verzweiflungszuständen. Ja, weil wenn du keine Ordnung hast und auch keine Klarheit und keine Fokussierung, dann geht auch kein Raum auf. Und das habe ich da gelernt. Wenn man sich fokussiert, die Benediktiner treten in das Kloster ein und bleiben da ihr Leben lang. Ist wie in einer Beziehung. Ist deine Beziehung auch. Wenn du dich bewusst für einen Menschen entscheidest, heißt es natürlich nicht, oder heißt es, Milliarden von anderen Männern oder Frauen fallen aus. So, die andere Betrachtungsweise ist aber, das hat ganz viel mit Freiheit zu tun, weil mit 4 Milliarden anderen potenziellen Partnern muss ich mich schon mal nicht mehr beschäftigen.
Ja. Das ist wunderschön, die
Sichtweise. Also das lernt man im Kloster, dass Freiheit, und das mag ich auch, ich bin jetzt auch wieder zurück, also sitze hier gerade wieder in meinem alten Elternhaus, zurück da, wo ich herkomme, fokussiert auf mein Thema, auf meinen Ort, auf die Fokussierung auf Anke, einen Menschen, und dann auf einmal geht ein Raum auf und dann ist ganz viel Platz, ganz viel Freiheit. Ja, man könnte natürlich ganz viel, man könnte dahin und dahin und dahin. Ich könnte theoretisch gefühlt in jeder deutschen Großstadt eine Kochschule aufmachen, wenn die Leute sagen, komm doch dahin und dahin. Nee, hier klare Fokussierung, der Ort, das Thema, der Mensch. Und innerhalb dieser Beschränkung entsteht aber ein Riesenraum für persönliche Entfaltung. Und das ist das Schöne, was man in der klösterlichen Ordnung und aus der Klostertradition lernen kann.
Das waren wunderschöne abschließende Worte. Total inspirierend. Sehr gerne. Danke dir, Volker. Danke für die Zeit mit dir gemeinsam, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und einen Einblick gegeben hast in dein Wissen und in dein Leben. Ich wünsche dir und Anke alles Beste für euer neues Buch und für euch gemeinsam. Kann er nur empfehlen, euch beiden auf Instagram zu folgen. Ihr seid ein wahnsinnig inspirierendes Paar. Ich sehe euch immer total gerne zusammen. Ja, alles, alles Gute euch.
Und vielen Dank. Dann bis demnächst.
Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda Sommerakademie. Ein 12 Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy